Ein wunderschönes Lied, das uns daran erinnert, was uns als Menschen des Glaubens, Menschen, die zu Jesus gehören, erwartet. Und es ist ja so, dass manches gesagt wird über diesen Zeitpunkt, wenn der Herr Jesus einmal für seine Gemeinde kommt. Und ich glaube, es wird ein anderes Ereignis sein, als das Ereignis, wenn Jesus für die Menschen kommt, für Israel kommt und für die Welt später. Und wie gesagt, die Prophetie des Alten Testaments, aber auch im Neuen Testament, Jesus nimmt Bezug drauf, die Offenbarung nimmt Bezug drauf, der Apostel Paulus spricht darüber. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sehen wir einen wunderbaren Plan. Also es ist nicht nur, oh, es wird irgendwie passieren und dann wird schon alles gut, sondern Gott gibt ein Outline. Ja, wie sagt man Outline im Deutschen? Es ist ein, was? Plan, was?
Rahmen.
Mehr als das, ja.
Und es wird
Reihenfolge. Es wird ganz genau aufgezeigt, wie das vor sich gehen wird. Und wenn man sich die Mühe macht, sich da reinzulesen und diese Dinge einmal auseinanderzuhalten, dann sieht man eine wunderbare Präzision. Man kann mit Sicherheit nicht alles erklären, aber genug, um eben diese Dinge zu erkennen. Ja? Dass der Herr Jesus für die Gemeinde anders kommt, ja? Als nachher für die ganze Welt und für Israel. Ja, und manche anderen Dinge werden auch gesagt, die einfach fantastisch sind. Und heute wollen wir uns ein ganzes Kapitel gemeinsam anschauen, Kapitel 14 in Sacharja. Es ist das letzte Buch dieses wunderbaren Propheten, der auch unter anderem natürlich über die Endzeit spricht, so auch hier in Kapitel 14. Und ich möchte mit euch gemeinsam heute das ganze Kapitel durchlesen und das meiste haben wir sowieso in den vorhergehenden Predigten angesprochen, auch in unserem Studium der Offenbarung. So, ich werde nur auf manche Dinge eingehen und übergreifend, zusammenfassend etwas zu diesem Kapitel dann sagen in unserer Predigt heute. Aber zunächst einmal möchte ich mit uns das ganze Kapitel lesen und dann in das Wort hier einsteigen. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Schaut einmal, wie es, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und liest, schaut einmal, wie es bei euch übersetzt steht. Siehe, so jedes Mal, wenn die Bibel so anfängt, siehe, das heißt, man muss Stille halten, man muss sich konzentrieren, man muss überlegen, okay, was wird hier gesagt? Siehe, es kommt die Zeit für den Herrn, da man deine Beute in deiner Mitte austeilen wird. Denn ich werde alle Nationen zum Kampf gegen Jerusalem sammeln. Gott spricht hier, ich werde alle Nationen zum Kampf gegen Jerusalem sammeln. Und die Stadt wird eingenommen, die Häuser geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft geführt, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen die Nationen kämpfen, wie er immer schon in Kriegszeiten kämpfte. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, von Osten bis zum Westen, zu einem großen Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden rücken wird. Und ihr werdet fliehen in diesem Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe an Asal heranreichen. Ihr werdet fliehen, wie ihr damals vor dem Erdbeben geflohen seid zur Zeit Usias. So, hier wird ein Bezug genommen auf eine historische Tatsache, auf ein Erdbeben in Zeit des Usias. Und es wird Vergleich gemacht, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. An dem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist. Weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es hell werden. An jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer nach Osten und die andere Hälfte zum Meer nach Westen. Und es wird im Sommer und im Winter andauern, so es wird immer fließen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Er wird die absolute Autorität sein. Das ganze Land verwandelt sich in eine Ebene von Geba bis nach Rimmon, südlich von Jerusalem. Und Jerusalem wird erhaben sein und wird an seinem Ort bleiben, vom Tor Benjamin bis bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis zur Kelter des Königs. Und man wird darin wohnen. Und es wird kein Bann mehr geben, sondern Jerusalem wird sicher wohnen, stellt euch mal vor. Und das wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird. So, er geht wieder zurück auf das, dass die Nationen gegen Jerusalem kommen werden und wie er gegen die Nationen vorgehen wird. So, das ist nicht alles zeitlich richtig eingeordnet. So, wir müssen schauen, wo was hinpasst. Ja, es ist wie ein Puzzle. So, und es wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem kämpfen werden. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf den Füßen stehen. Stellt euch mal vor. Und ihre Augen werden in den Augenhöhlen verwesen und ihre Zunge wird im Mund verwesen. Zu der Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, sodass einer den anderen bei der Hand fasst und jeder seine Hand gegen die Hand des anderen erhebt. Auch Juda wird mit Jerusalem kämpfen und es werden die Reichtümer aller Nationen, die ringsumher sind, gesammelt werden, Gold, Silber und viele Kleidungsstücke. So. Und so wird diese Plage die Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere treffen, die in diesem Heer sind, genau wie jene geplagt sind. Und alle übrigen unter allen Nationen, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um den König, den Herrn Zebaoth anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird so sein, dass es über jenem Geschlecht der Erde, das nicht nach Jerusalem heraufkommen wird, um den König, den Herrn Zebaoth anzubeten, nicht regnen wird. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so würde es auch über ihnen nicht regnen. Das wird die Plage sein, womit der Herr alle Heiden, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern, plagen werden. Immer wieder wird das Laubhüttenfest betont. Das ist faszinierend. Denn das wird eine Sünde der Ägypter und aller Nationen sein, die nicht hinaufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Schon wieder. An jenem Tag wird auf dem Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kessel im Hause des Herrn werden wie die Becken vor dem Altar sein, also werden genauso heilig sein. Jedes Hausgerät in Jerusalem wird genauso heilig sein wie die heiligen Geräte in dem Tempel. Und alle Kessel in Jerusalem und Juda werden dem Herrn Zebaoth heilig sein, sodass alle, die opfern wollen, kommen und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird an dem Tag im Hause des Herrn Zebaoth keinen Kanaaniter mehr geben. Soweit der Text. Ich wollte unser Studium dieses Buches beenden, indem ich das ganze Kapitel nun anschaue. Und ja, ich kann nicht auf alles eingehen, aber wie gesagt, manches haben wir schon besprochen, manche Einzelheiten werde ich betonen, manches brauche ich nicht zu erklären, das ist uns offensichtlich, was hier steht. Aber ich denke, wir verstehen, worum es hier geht. Hier geht es noch einmal, hier wird uns ein Hinweis gegeben auf die Schlacht kurz vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches, Harmagedon, wir kennen diesen Ausdruck, dieses Wort. Ja, und dann wird auch von dem messianischen Reich gesprochen, wie herrlich das sein wird. Ja, so, wir lesen von der Strafe Gottes über die Nationen, wenn Jesus sichtbar erscheinen wird, und ebenso lesen wir auch, was passieren wird, wenn Jesus dann leiblich sichtbar auf den Ölberg niederkommt. Ja, und lass mich übergreifend dann Folgendes sagen. Und das sind die Lektionen, die wir eben aus dem Nachdenken dieses Textes für uns herauslernen können. Ja? Erstens, die Wiederkunft Jesu wird eine ganz klare und entscheidende Niederlage bedeuten für seine Feinde. In Vers 2 wird uns ein Hinweis darauf gegeben. Es wird gesagt, ich, das heißt Gott, ich werde alle Heiden sammeln zum Kampfe gegen Jerusalem. So, diese vereinten heidnischen Nationen, ja, sie kommen gegen Israel, die kommen gegen Jerusalem, nicht weil ihnen danach ist, sondern weil Gott sie zieht. Ja, und das ist, was der Text sagt. Und das spricht ganz klar von der Souveränität Gottes. Das heißt, er steht über all dem, was passieren wird. Gerade auch, wenn wir über Harmagedon nachdenken und über diese schrecklichen Dinge, die vor sich gehen werden. So, Gott erfüllt seinen Plan. Und ein Teil dieses Planes ist es eben, dass eben alle, nicht nur einige, sondern alle heidnischen Nationen zu Jerusalem gebracht werden von Gott selbst. Und wir schauen in den Text, was uns hier gesagt wird, und manche Dinge, die hier erwähnt werden, die erweitern unser Wissen. So grundsätzlich wissen wir, aha, Harmagedon wird passieren, es wird eine schlimme Zeit sein, aber manche Dinge, die hier in Sacharja gesagt werden, die erweitern unser Wissen. So wird zum Beispiel, und das ist mir aufgefallen, ja, von der Beute gesprochen, Beute der Stadt. Ich weiß nicht, ob das bei euch in den Übersetzungen durchkommt, aber hier wird gesagt, dass die Nationen deshalb kommen werden, weil sie irgendeine Beute erwarten in dieser Stadt. Siehe, ein Tag kommt für Jehova, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. So. Welche Beute gibt es denn in Jerusalem heute, was die Nationen so begierig machen wird, dass sie nach Jerusalem ziehen und sagen, wir wollen Jerusalem einnehmen? Mir ist nichts eingefallen, ich weiß es nicht. Was gibt es in Jerusalem? Ja, es ist eine eigentlich nicht allzu große Stadt, natürlich mit gewaltiger Geschichte, das wissen wir. Aber da sind keine Ölquellen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da viel Gold. Früher war das mit dem Tempel, ja, da war ordentlich viel Gold gewesen. So, was gibt es dort als Beute, ja, die anscheinend so verlockend sein wird? Und ich denke, das ist, was Gott tut. Ja, Gott macht es den Nationen verlockend. So, mit diesem Verständnis ziehen sie nach Jerusalem, oh, da gibt es was zu haben. Und diese Beute werden wir uns unter uns teilen. Was diese Beute ist, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ihr eine Antwort habt, hilft mir da. Ihr könnt nachher auf mich zugehen und sagen, hör mal, ich war in Jerusalem gewesen, ich habe da viel Gold gesehen. Kann ja sein. Ja? So, der Text aber sagt nicht, was diese Beute sein wird. So, deshalb sollte ich auch nicht spekulieren. Aber eins können wir wissen im Zusammenhang dessen, was wir hier lesen. Eigentlich nicht eins, sondern vier Dinge sind es. Ich möchte sie erwähnen. Erstens, das haben wir betont, es ist Gott, der die Nationen nach Israel bringt. Zweitens, sagt uns die Heilige Schrift, dass die Stadt Jerusalem erobert wird. Steht in diesem Text. Nicht nur das, es wird sogar gesagt, dass ein Teil der Leute dieser Stadt weggeführt wird. Das ist interessant. Ja? Und es berichtet uns auch natürlich, was an Schrecklichem dort passieren wird. Ja, ich will das nicht noch einmal erwähnen, wir haben das gerade gelesen. Aber ihr Lieben, so ist es doch in jedem Krieg, oder? Dass schreckliche Dinge passieren. Jetzt, naja, ich will gar nicht drauf eingehen. Der Text sagt, es werden schreckliche Dinge passieren. Drittens wird uns gesagt, dass die Eroberung der Stadt Jerusalem der Auslöser sein wird für das richtende Eingreifen Gottes, eben durch die Wiederkunft des Herrn Jesus. Darauf weist uns der Text hin. Und viertens wird das der Augenblick sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das sagt unser Text nicht, aber das kennen wir aus dem Zusammenhang der Schrift. Das wird der Augenblick sein, wenn die Zeit der Heiden zu Ende geht. Kennt ihr diesen Begriff, Zeit der Heiden? Wisst ihr, was das meint? Wir haben manche Begriffe, bitte? Church Age. Nicht ganz, aber du gehst in die richtige Richtung. Ich werde das gleich erklären. Wir haben ja manche Begriffe in der Heiligen Schrift, die sehr interessant sind. So haben wir zum Beispiel diesen Begriff Drangsal Jakobs. Ein bestimmter Begriff, der immer wieder in der Heiligen Schrift vorkommt. Was ist das? Wir sagen, oh, im Zusammenhang der ganzen Heiligen Schrift, im Zusammenhang der Offenbarung wissen wir, es geht um die Trübsalzeit, die im Speziellen eine Zeit sein wird, wo Gott mit wem arbeitet? Mit Israel, Jakob, Israel. Ja? Dann haben wir noch andere Begriffe, wie zum Beispiel Gräuel der Verwüstung. Na, was ist das denn? In Daniel. Und wir sagen, ah, wir wissen genau, mit diesem Begriff wird ein bestimmtes Ereignis bezeichnet, bei dem es darum geht, dass der Antichrist sich in den Tempel setzen wird und sich als Gott ausgibt und angebetet werden will. Gräuel der Verwüstung. Mit diesem Begriff wird also dieses Ereignis dann bezeichnet. Zahl der Heiden kennen wir aus Römer. Ja, wenn die Zahl der Heiden eingegangen ist, wir wissen genau, was passiert mit und so weiter und so weiter. Und genauso ist es mit diesem Begriff Zeit der Heiden. Der Begriff Zeit der Heiden bezeichnet eine Zeit oder die Zeit von, er beginnt, als Babylon Jerusalem zerstört hat, den Tempel zerstört hat, 588 vor Christus. Und er endet, diese Zeit endet, wenn Jesus Christus wiederkommt. So, in einer gewissen Weise ist das schon so, dass die Zeit, in der wir heute leben, unter anderem als Zeit der Heiden bezeichnet wird. Und schaut einmal, und das ist, worauf unsere Schwester hier hingewiesen hat, die Gemeinde des Herrn Jesu besteht hauptsächlich aus Heiden, nicht Juden, Christen. Ja? So, es ist eine besondere Zeit. Ja? Die Zeit der Gemeinde ist ein Teil dieser Zeit der Heiden, wo Gott sich dann besonders auch den Heiden zuwendet. Diese Zeit der Heiden wird zu Ende gehen, wenn Jesus wiederkommt. Schaut einmal, wie Jesus das definiert, diese Zeit definiert in Lukas 21, 24. Wir alle kennen diesen Vers. Er sagt, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist oder sein wird. Das ist also, wie Jesus diese Zeit definiert, solange Jerusalem nicht vollständig in jüdischer Hand ist, ist noch die Zeit der Heiden. Und bei seinem Kommen wird sich das ändern. Wir wissen, dann wird Jerusalem wieder in jüdischer Hand sein, von einem jüdischen König regiert. Und von diesem Augenblick, wenn die Zeit der Heiden endlich erfüllt sein wird, spricht unser Text. Und drei Wahrheiten und Warnungen erkennen wir ganz deutlich aus dem, was wir hier lesen. Erstens, wir sehen in unserem Text, dass es eine ganz plötzliche Niederlage der Feinde Jesu sein wird. Und ihr Lieben, wie bedeutend ist diese Wahrheit für uns als Kinder Gottes lebend heute für uns? Ja, wie bedeutend ist das für uns? Es bedeutet, ja, dass wir uns als Menschen Gottes und als Nachfolger Jesu Christi, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir dürfen uns nicht verführen lassen von den Dingen um uns herum. Wir kennen doch das Ende der Geschichte. Jesus wird siegen. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Aber manchmal höre ich diese furchtbaren Nachrichten, Kriegskonflikte in der Welt, so viele Menschen krank, auch aus der Gemeinde. Da wird man schon ein bisschen so entmutigt, depressiv. So geht's mir. Ja, es geht mir nach. Es geht mir nach. Man hört diese Nachrichten wie zum Beispiel, ich habe das letzten Mittwoch erwähnt, dass 8000 Christen in Nigerien letztes Jahr umgebracht worden sind. Man hört das nicht in den Nachrichten, aber Es gibt Missionsgesellschaften, die sich damit beschäftigen und die sagen uns, mindestens 8000 wurden umgebracht, von denen wir wissen. Und. Eine furchtbare Nachricht jagt die andere. Das ist erschreckend. Und man kann hier noch einiges nennen. Und man könnte tatsächlich ja noch dies erwähnen, was an Persönlichen einem betrifft, ja die Schwierigkeiten, die man hat. Einer hat das, der andere hat das. Und dann in der Familie erlebt man manches an gesundheitlichen Schwierigkeiten. Und all das sehen wir, nehmen wir auf und man wird müde. Man wird müde und man denkt, wie lange noch? Wie lange noch? Ja? Manche werden schwermütig und manche werden leider auch entmutigt. Aber schon in dem Buche des Propheten Sacharja, hier in unserem Text, lesen wir, dass alle Feinde Jesu, all die Ungerechten, eine plötzliche Niederlage erleben werden. Sie werden, wer immer sie auch sind, was immer sie von sich denken, wie mächtig sie sind, sie werden schlussendlich besiegt. Und diese Niederlage der Ungerechten, ob das Politiker sind, Könige, Diktatoren, Verbrecher, wird eine vollständige sein. Und das ist der nächste Punkt. Ja? Oder das ist das nächste Prinzip, was uns bewusst sein muss. Es wird eine gewaltige und vollständige Niederlage sein. Schaut einmal, was uns Vers 9 versichert. Es wird gesagt, und der Herr wird König sein über alle Lande. Das ist noch nicht die Wiederkunft. Aber das hört sich bald so an. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein. Und sein Name der Einzige. Der Text weist uns als Leser darauf hin, dass all die anderen Autoritäten dieser Welt, wer immer sie auch sind, sie werden ja, verschwinden bei der Ankunft des Herrn Jesus als König. Er wird der König der Könige und der Herr aller Herren sein. Er wird die schlussendliche, die alleinige Autorität haben. Und das wird ein wirklich schreckliches Erwachen sein für die Feinde Jesu, ja, für all die, die gegen Jerusalem anlaufen, für all diejenigen, die auch heute zum Beispiel, ich beziehe das einmal auf uns, die der Gemeinde an den Kragen gehen wollen oder uns persönlich als Christen an den Kragen gehen wollen, ja, die als Rebellen gegen Gott sich erweisen. Es wird ein schreckliches Erwachen für sie sein aus ihrer Verführung. Der wahre Gott kommt, um sein Reich aufzurichten und neben Jesus wird es keine andere Autorität geben. Er wird der alleinige Herrscher sein. Deshalb lassen wir uns nicht ablenken von dem, was wirklich wichtig ist für uns heute, auch als Menschen Gottes. Wir wollen Jesus Christus verherrlichen, wir wollen ihm dienen und wir wollen mutig vorangehen. Wenn Vers 9 das so sagt, dass Jesus der König sein wird über die ganze Erde, nur er allein, dann bedeutet es für die Menschen in der Zukunft, aber auch für uns heute, dass wir nicht auf der falschen Seite stehen dürfen. Wir müssen Jesus als den Herrn kennen, lieben, für ihn leben. Wir müssen an seine Seite stehen und für seine Sache einstehen und leben. Ihr sagt, Pastor, das wissen wir, das ist ganz klar für uns. Ich gehöre Jesus und bin an seiner Seite. Was ist das Problem? Ist schön, dass es so ist, aber ihr Lieben, letzte Woche habe ich ein sehr interessantes Zeugnis gehört von einem Prediger. Es war ein Vortrag gewesen in der Oxford-Universität und dieser langjährige Prediger hat darüber gesprochen, wie er nach einem langjährigen fruchtbaren Dienst sich von Glauben abgewandt hat und nun Atheist wurde. Und dann auch ein Buch geschrieben hat, das er jetzt am Verkaufen war in den Vereinigten Staaten oder in der englisch sprechenden Welt sowieso. Und wie gesagt, in diesem Vortrag vor den Studenten der Oxford-Universität hat er dann seine Gründe genannt, warum er als christlicher Prediger sich vom Glauben abgewandt hat und Gott den Rücken zugekehrt hat. Und ihr Lieben, er war nicht nur einfach ein Priester gewesen oder einfacher Prediger. Er sagte von sich selbst, er war sehr aktiv, er war ein Seelengewinner. Er sagte von sich selbst, dass man von ihm sagte, dass man neben ihm niemand sitzen wollte, weil er ständig auf das Evangelium kam, auf Jesus Christus hingewiesen hat. So ein feuriger Seelengewinner war er gewesen. Und plötzlich, ja, glaube nicht mehr, geht weg vom Glauben, stellt euch mal vor. Ja? So, jetzt ist er nicht mehr auf der Seite Jesu, sondern ist jetzt auf der Seite der Feinde des Herrn. So, was sage ich? Ich sage Folgendes. Ich sage nur so viel. Ein guter Anfang bedeutet nicht, dass man auch gut endet. Ja? Ein guter Anfang ist nicht eine Garantie dafür, dass man gut endet. Lassen wir uns warnen. Und zum anderen, hören wir einmal, was uns das Wort Gottes sagt. 1. Johannes 2, Vers 19. Als Erklärung für solche Menschen, die dabei sind, die möglicherweise feurig sind und doch irgendwann weggehen und sagen, es ist alles Blödsinn. Ja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, die Bibel widerspricht sich, Evolution ist das Richtige, es gibt keinen Gott. 1. Johannes 2, Vers 19. Es wird gesagt, und ich lese wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, diese Christusfeinde, das sind nicht nur Menschen, die verführt sind, und damit hat er sich, sondern es sind Christusfeinde. Nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Ihr Lieben, das ist nicht nur das Verständnis des Apostel Johannes, das ist das Wort Gottes. Ja? Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch, sie haben sich von uns getrennt. Und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Das ist, was das Wort Gottes sagt im Zusammenhang dieser Menschen, die möglicherweise dienen und sagen, ich liebe Jesus. Und dann irgendwann sagen, oh, das war alles ein, ja, ich war, mein Gehirn war gewaschen. I was brainwashed. Und befinden sich nun auf der anderen Seite. Das Wort Gottes sagt uns genau, wie wir das einzuordnen haben. Und dieser Pastor, genauso wie alle anderen Feinde Jesu, werden eines Tages wirklich ein böses Erwachen haben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja? Jesus ist der Herr. Jesus ist der König aller Könige. Und er lebt. Es ist nicht nur, er lebt. Das ist, was manche Bibellehrer heute auch sagen. Was viele meiner Theologielehrer auch gesagt haben und geglaubt haben. Sie sagten, oh ja, Jesus lebt in dem Verständnis der Jünger. Merkt ihr, was das ist? Die sagten, er lebt in deinem Kopf, aber nicht wirklich. Und wir sagen, was? Das ist die Realität. Jesus lebt. Jesus lebt. Und das ist so heute und das wird so bleiben. Und niemand kann an dieser Realität rütteln. Jesus lebt und er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und das heißt, wir müssen nur, wenn wir das wissen, dann müssen wir unser Leben dementsprechend auch einrichten. Ja? Und nicht sagen, oh, ich will für mich selbst leben oder was immer. Nun, das, worauf uns das 14. Kapitel noch hinweist, ist es, was es nun bedeutet, dass der König sein Königreich endlich auf der Erde errichten wird. So, was heißt es ganz praktisch, dass Jesus sein Reich aufrichtet? Darum geht es auch unter anderem in diesem Kapitel. Ich lese uns den 8. Vers. Ja. Es wird gesagt, und es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Faszinierend. Ja. Sommer und Winter wird es so bleiben. Das heißt für uns, dass im tausendjährigen Reich es Sommer und Winter geben wird. So all diese, die uns alarmieren, oh, Climate Change und dies und jenes, wir können auf diesen Vers zurückgehen und sagen, ja, Sommer und Winter wird bleiben. Der Climate Change wird wann anders stattfinden, ja, wenn die Gerichte Gottes kommen werden. Ja, und darauf ist niemand vorbereitet, außer den wiedergeborenen Menschen. So, und schaut einmal, was im vierten Vers gesagt wird. Das ist auch interessant. Was passieren wird, wenn Jesus auf den Ölberg kommt? Es wird gesagt, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Ganz klar. Der Hinweis ist, Jesus wird sichtbar wiederkommen und er kommt genau an den Ort wieder, von dem er auch aufgefahren ist, auf dem Ölberg. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und jetzt wird wieder etwas Wunderbares gesagt, nach Osten und nach Westen. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Wir müssen das nicht vergeistlichen. Das ist, was passieren wird. Und wird zu einem großen Tal. So, es wird diese Erdspalt geben und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden gehen, also ja, das wird sich auseinander teilen, ja, sodass es einen Durchgang geben wird, und zwar für die, die aus Jerusalem einmal fliehen, das wird hier gesagt, das ist, was das Wort sagt, aber nicht nur das, ja, sondern hier erkennen wir auch, dass in diesem Erdspalt, der zunächst einmal als ein Fluchtweg gedacht ist für die Menschen aus Jerusalem raus. Interessanterweise wird das in Bezug gesetzt zu dem, was einst historisch geschehen ist bei einem besonderen Erdbeben, das die Menschen noch kannten. Damals wurde die Zeit aufgeschrieben, eben dadurch, dass man diese Dinge, die umwälzenden Dinge, die passiert ist, aufgeschrieben hat, gesagt, ja, zu dieser Zeit des Königs so und so passierte das und das, und dann konnte man das einordnen. Aber nicht nur das. Wir verstehen auch, dass dieses lebendige Wasser, von dem der achte Vers spricht, sehr wahrscheinlich auch in diesem Erdspalt einmal nach Osten fließen wird und einmal nach Westen, während des Reiches des Messias, während des tausendjährigen Reiches. So, uns wird einmal bewusst, dass hier das äußere Aussehen, manche andere Verse sprechen auch noch davon, das äußere Aussehen des Landes Israel wird sich ändern. Es werden topografische äußere Änderungen stattfinden. Ja? Zum Beispiel diese Erdspaltung vom Ölberg aus. Und wie es scheint, wird eben dieses lebendige Wasser von Jerusalem aus in diesem Spalt dann später fließen nach Osten und nach Westen. Und durch dieses lebendige Wasser, sagt uns das Wort Gottes, wird das Tote Meer wieder lebendig. Wo lesen wir das? Hesekiel 47, Vers 8 und 9. Es wird gesagt, und er sprach zu mir, Gott spricht, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser dieses Meeres gesund, sagt das Wort. Es wird gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, das freut besonders die Angler unter uns, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieses Wasser kommt. Wer war von euch schon beim Toten Meer gewesen und hat dort gebadet? Waren einige von euch hier? Wird das ein Wunder sein? Wird das ein Wunder sein, dass dieses tote Wasser wieder zum Leben erwachen wird, dass sich dort Fische tummeln werden? Das ist eine radikale Änderung der Natur, ja, die uns hier prophezeit wird. Und uns wird hier auch gezeigt, was eins der Merkmale des messianischen Reiches sein. Ihr Lieben, solange das Tote Meer tot ist, ist noch nicht das tausendjährige Reich. Das können wir wissen. Ja, manche sagen heute schon das tausendjährige Reich und sie versuchen das irgendwie zu erklären, aber es ist nicht so einfach. Die Heilige Schrift sagt uns, eins der Merkmale des messianischen Reiches ist eben, dass das Tote Meer wieder lebendig wird und dass man da wieder angeln kann, Fische fangen kann. Ja? Dann ist das Reich des Messias da. Das Zweite, was uns bewusst werden soll, lesen diese Verse, ist, dass das Reich des Messias ein Reich der Gerechtigkeit sein wird und somit etwas Erfrischendes. Ja? Genauso wie ein kaltes Wasser uns erfrischt an einem heißen Tag, wenn wir reinkommen und richtig geschwitzt sind und Durst haben und wir erfrischen uns mit einem Schluck Wasser, genauso erfrischend wird auch das Reich der Gerechtigkeit sein für die Menschen, die heute ja, und in der Ungerechtigkeit leben, in dieser Dürre leben. Ich lese uns Vers 18, und sie werden darin in Jerusalem wohnen und es wird kein Bannfluch mehr geben und Jerusalem wird sicher wohnen. Ihr Lieben, stellt euch vor, ja, in der Stadt des Friedens, die wahrscheinlich noch nie Stadt des Friedens gewesen ist, aber eigentlich ist der Name Jerusalem schon ein prophetischer Hinweis auf das, was im tausendjährigen Reich sein wird. Erst dann wird diese Stadt tatsächlich eine Stadt des Friedens sein. Ja, und von dort aus wird das Reich der Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Und das wird etwas absolut Erfrischendes sein. Schaut einmal, was in Vers 17 geschrieben steht. Vers 17 sagt uns, welche aber von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden, um anzubeten, den König der Herren, der Herrscher, über die wird kein Regen fallen. So, das heißt, den König Jesus Christus nicht anzubeten in dieser Zeit, bedeutet, dass man ungerecht handelt. Heute ist das schon so. Heute ist das schon so. Ja? Aber zu diesem Zeitpunkt wird diese Ungerechtigkeit, dass man ihn nicht unbedingt anbeten will, sofort bestraft. Die Nationen kriegen einen Regen. Auch das ist ein Hinweis für uns, was im tausendjährigen Reich Realität sein wird. Es wird Nationen geben, die so ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten haben werden mit der Anbetung des Königs aller Könige. Werden sofort bestraft. Es wird nicht übersehen, wird nicht unter den Teppich gekehrt, wie heute das so gemacht wird. Es wird sofort bestraft. Ja, und das ist etwas ganz Erfrischendes für Menschen, die diesen Gerechtigkeitssinn in sich haben. Wir sehen diese Ungerechtigkeit um uns herum, dass oft die Unschuldigen bestraft werden und die Ungerechten davonkommen. So etwas wird es nicht geben. So etwas wird es nicht geben unter der Herrschaft des Herrn Jesus. Und schließlich lesen wir in Vers 20 bis 21, ihr Lieben, ich muss zur Landung hier ansetzen, dass in diesem Reich der Gerechtigkeit des Herrn Jesu jeder Aspekt des Lebens heilig sein wird. Ich habe die Verse eben gelesen, 20, 21, und habe das schon erklärt, dass die einfachen Töpfe in Jerusalem, ja, die werden heilig sein. Interessanterweise wird hier vom Essen wieder gesprochen. Ja, und das ist was Schönes. Essen ist was Tolles. Und wenn man das genießen kann und das nicht unbedingt missbraucht, es ist etwas Schönes, ja, was Gott uns da gibt. Aber hier wird einfach gesagt, dass selbst die einfachsten Kochgeräte, die werden genauso heilig sein wie die heiligen Geräte in dem Tempel. So, jeder Aspekt des Lebens, selbst das Vorbereiten des Essens, ja, wird etwas absolut Heiliges sein. Und dann wird von den bösartigen und unreinen Menschen gesprochen, die als Kananiter bezeichnet werden. In manchen Übersetzungen wird von Händlern gesprochen. Das ist keine gute Übersetzung. Das Wort ist Kananiter. Und zu der Zeit, als Sacharja dieses niedergeschrieben hat, war das Wort oder Begriff Kananiter ein Symbol für einen ungerechten, unreinen Menschen. Ja? Und das Wort sagt uns, solche wird es nicht geben. Ja? Solche Bösewichte. Und wie erfrischend wird das Reich des Messias sein? Wir sagen, es wird sehr erfrischend sein. Lass mich ganz kurz zusammenfassen, was wir in den letzten Monaten gemeinsam überlegt haben. Ganz schnell. Das Buch des Propheten Sacharja behandelt das, was der Name Sacharja eigentlich meint. Das ist, wie gewaltig Gott ist. In einem Namen erklärt er uns die ganze Botschaft des Buches. Und was ist das? Die Erklärung des Namens Sacharja ist, der Herr gedenkt. Der Herr erinnert sich. Ja, das ist die Bedeutung des Namens Sacharja. Und im 14. Kapitel geht es genau darum. Dem Leser wird deutlich gemacht, dass in der Gegenwart und auch in der Zukunft Gott der Seinen gedenkt. Und nicht nur das, er versorgt sie auch mit all dem, was sie brauchen. Und wenn wir sehen, was Sacharja sagt, dann sehen wir doch ganz klar, dass auf den Messias hingewiesen wird. Und das ist die Versorgung, die wir wirklich brauchen als Mensch. Ja? Wisst ihr, ich bin manchen älteren Geschwistern begegnet, mit denen ich gesprochen habe. Und oft sagten sie mir, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Ja, alle Freunde sind weg. Meistens sind das solche, die über 90 sind. Alle Freunde sind weg. Sogar manche aus der Familie sind weg und die sagen, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Ihr Lieben, wir können so fühlen, aber die Wahrheit ist, dass Gott uns nie vergisst. Nie und nimmer. Wenn wir Gottes Kinder sind, Gott vergisst uns nicht. In einem Kinderlied, das heißt, das ist ein Kindergebet, heißt es sehr schön, ihr kennt das bestimmt auch. Jedes Tierlein hat sein Essen. Kennt ihr das? Jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch meiner nicht vergessen. Lieber Gott, ich danke dir. Hast auch meiner nicht vergessen. Lieber Gott, ich danke dir. Und das ist die Folge dessen, was wir hier aus dem Buch des Sacharja kennen. Dankbarkeit. Dankbarkeit und Anbetung Gott gegenüber, der uns nie vergisst. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.